Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 23. In dem Augenblicke, als er den Fußboden erreichte, legte sich eine Hand auf seine Schulter. Er drehte sich blitzschnell um und griff nach seiner Waffe. »Psst, keine Sorge«, flüsterte es. »Ich tue Ihnen nichts, ich will nur mit Ihnen sprechen.« »Wer sind Sie?«, fragte Müller. »Das werden Sie erfahren. Kommen Sie.« Der Mann sprach nicht den Dialekt der hiesigen Gegend, sondern den des südlichen Frankreichs. Soweit ihn Müller bei der herrschenden Dunkelheit erkennen konnte, trug er weite Hosen, welche bis an die Knie reichten, eine Jacke, ein Gürtel und auf dem Kopfe ein Fez. Er ging also ganz ähnlich wie die Zuaven gekleidet. »Sind Sie vielleicht Militär?«, fragte Müller. »In meiner Heimat trägt jeder Mann die Waffe«, antwortete der Fremde. »Also Zuave oder Türke, nicht wahr?« »Nein, aber kommen Sie.« Müller hielt es für geraten, mit dem geheimnisvollen Manne zu gehen. Wer war er? Was wollte er? Hing seine Anwesenheit mit den Heimlichkeiten dieses Schlosses zusammen? Fast schien es so. Vielleicht konnte man von ihm etwas erfahren. Der Fremde schritt geradeaus vom Schlosse ab, hinaus nach den Feldern. Dort angekommen, hielt er an einem Rhein inne, setzte sich ohne Umstände nieder und sagte, »Setzen Sie sich, es redet sich so besser.« Müller folgte dieser Weisung und wartete gespannt auf das, was er hören werde. »Wer sind Sie?« fragte der Fremde. »Warum fragen Sie?« gegenfragte Müller. »Weil ich wissen muss, wer Sie sind. Vielleicht erfahren Sie es, vielleicht auch nicht. Wer sind denn Sie?« »Sie erfahren das auch vielleicht, doch da Sie mir nicht sagen wollen, wer Sie sind, so werden Sie mir wohl sagen, was Sie sind.« »Unter Umständen werden Sie dies auch erfahren.«
»Ich weiß es bereits.«
»Ah, nun?«
»Sie sind einer, der in die Fenster anderer Leute steigt, um sich zu holen, was ihm gefällt.«
»Ah, dieser Mann hielt den Deutschen für einen Spitzbuben, für einen Einbrecher, weil er gesehen hatte, dass er am Blitzableiter heruntergekommen war. Das gab Müller Spaß, und er beschloss, ihn bei diesem Glauben zu lassen. »Haben Sie etwas dagegen?« fragte er dann.
»Nein«, antwortete der Fremde, »Sie scheinen ein kühner Mann zu sein.«
»Das bringt mein Handwerk mit sich«, lachte der Deutsche.
»Ich liebe den Mut und die Entschlossenheit. Wissen Sie, dass ich Ihnen sehr schaden kann?«
»Wieso?«
»Ich könnte Sie festnehmen.«
»Alle Teufel!«
»Und den Diebstahl anzeigen.«
»Sie machen mir Angst.«
»Haben Sie keine Sorge. Ich werde es nicht tun, wenn ich sehe, dass Sie dankbar sind.«
Diese Worte wurden in einem Tone gesprochen, welcher Zutrauen erwecken sollte. Müller ging darauf ein und antwortete, »Wenn Sie schweigen wollen, so dürfen Sie auf mich rechnen.«
»Gut, ich hoffe, dass Sie Verstand haben. Wohnen Sie hier in der Nähe?«
»Ja.«
»Wo?«
»In Autry.«
»In Autry selbst? Das ist gut. So kennen Sie auch alle Leute, welche auf dem Schlosse wohnen.«
»So ziemlich.«
»Kennen Sie auch die Umgebung des Schlosses und eine Ruine, welche man den alten Turm nennt?«
»Ja.«
»So ist alles gut. Sie sind ein Mann, der nicht wählerisch in dem ist, was er tut, wenn es nur etwas einbringt. Wollen Sie sich ein schönes Stück Geld verdienen?«
Müller musste sich Mühe geben, ein herzliches Lachen zu unterdrücken. Er antwortete, »Sehr gern. Geld braucht man immer, zumal unser einer.«
»Nun, ich biete Ihnen für die Arbeit von 3 Stunden 100 Franken.«
»Alle Wetter, das wäre ja ganz leidlich bezahlt.«
»Das denke ich auch. Und dennoch biete ich Ihnen noch 100 Franken mehr, wenn Sie noch einen Mann versorgen, auf den man sich verlassen kann.«
»Vielleicht ist es möglich. Nur muss ich wissen, um was es sich handelt.«
»Das sollen Sie hören. Ich wünsche, ein Grab geöffnet zu sehen.«
»Ein Grab?« fragte der Deutsche, jetzt in Wahrheit überrascht. »Auf dem Kirchhof?«
Das werden Sie noch erfahren. Vorher muss ich wissen, ob Sie mir dienen wollen und noch einen weiteren Mann mitbringen können.
Ja, antwortete Müller langsam. Was mich betrifft, so fürchte ich mich ganz und gar nicht, ein Grab zu öffnen, und ich wüsste wohl auch einen, der für 100 Franken bereit wäre, das Abenteuer mitzumachen. Ehe ich aber einen festen Entschluss fasse, muss ich natürlich wissen, um welches Grab es sich handelt. Er vermutete, es gelte die Öffnung irgendeines Erbbegräbnisses, um die Leiche zu berauben. Ein solcher Vorschlag war sehr leicht möglich, da der Fremde ihn ja für einen Einbrecher hielt. Dieser aber antwortete:
»Wir sprachen von dem alten Turme. Sind Sie vielleicht einmal dort gewesen?«
»Das versteht sich, ja.«
»Haben Sie vielleicht bemerkt, dass ein Grab ganz in seiner Nähe liegt?«
»Ja, es wird, glaube ich, das Heidengrab genannt.«
»So ist es. Wissen Sie auch, wer dort begraben liegt?«
»Gewiss, die erste Gemahlin des Barons de Saint-Marie.«
»Nun gut, dieses Grab wollen wir öffnen.«
Müller fuhr erstaunt empor. Das hatte er nicht erwartet. Er fragte schnell: »Ah, Sie denken, man habe der Baronin Geschmeide oder so etwas mit in die Erde gegeben?«
»Nein, ich habe eine Absicht auf die Baronin selbst.«
»Was soll das heißen?« Der Fremde schwieg eine Weile und antwortete dann:
»Ich will die Gebeine der Baronin haben und werde sie mit mir fortnehmen.«
Das war erstaunlich. Wer war dieser Mann? In welchem Verhältnis stand er zu der Toten, dass er danach trachtete, ihre Überreste zu besitzen? Das Zusammentreffen mit ihm konnte für Müller von außerordentlichem Erfolge sein. Darum beschloss dieser, sich ihm willfährig zu zeigen, und antwortete:
»Sie zahlen also 200 Franken, wenn ich mich dieser Arbeit unterziehe und noch einen Gehilfen mitbringe?« »Ja, sobald das Grab geöffnet ist, erhalten Sie das Geld. Wollen Sie?«
Müller reichte ihm die Hand und sagte: »Ja, ich will.«
»Kann ich mich auf Sie verlassen?«
»Vollständig und auf den anderen ebenso wie auf mich selbst. Zwei verschwiegenere Leute können Sie nicht finden.«
»Nun gut, wann passt es Ihnen? Morgen Abend wäre mir die liebste Zeit.«
»Mir auch.«
»So kommen Sie 1 Stunde vor Mitternacht mit Ihrem Kameraden an das Grab. Ich werde da sein und auf Sie warten. Heben Sie die Rechte empor und schwören Sie, dass Sie mich nicht verraten wollen.«
Es war Müller, als ob er vor einem wichtigen Ereignis stehe. Er war vollständig entschlossen, den Auftrag zu übernehmen. Er hatte ja selbst bereits den Entschluss gefasst, das Grab zu öffnen, um zu sehen, ob es leer sei oder wirklich eine Leiche enthalte. Darum ging er mit vollem Ernste auf das Angebot des Fremden ein. Er erhob die Hand und schwor: »Ich schwöre Ihnen in meinem Namen und im Namen meines Kameraden, dass wir Sie nicht verraten, sondern Ihnen redlich beistehen werden, Ihre Absicht zu erreichen.«
»Allah Akbar, das ist nicht der Ton eines Spitzbuben und Einbrechers«, sagte der Fremde. »Ich gewinne Vertrauen zu Ihnen und will Ihnen nun auch sagen, wer ich bin. Ich bin Abu Hassan, der Zauberer, Direktor einer Künstlerbande, welche morgen in Thionville eine große Vorstellung geben wird.«
»Und warum wollen Sie die Gebeine der verstorbenen Baronin besitzen?«
»Das werde ich Ihnen vielleicht sagen, nachdem ich Sie als treu und verschwiegen erkannt habe. Nun sagen Sie mir auch noch Ihren Namen und den Ihres Gefährten.«
»Diese beiden Namen werden Sie dann erfahren, wenn auch ich erkannt habe, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Sie mögen aus dieser Vorsicht ersehen, dass Sie es nicht mit leichtsinnigen Menschen zu tun haben, sondern sich auf uns verlassen können.« Abu Hassan nickte mit dem Kopfe.
»Vielleicht handeln Sie richtig, vielleicht auch nicht«, sagte er, »aber dennoch werde ich zur bestimmten Zeit am Grabe sein. Sollten Sie nicht eintreffen oder gar mich verraten, so haben Sie im letzteren Falle eine schwere Sünde auf Ihrem Gewissen und Allah wird Sie strafen.« Hier, nochmals meine Hand darauf, dass ich sie nicht täusche. Wer aber soll das Handwerkszeug besorgen, Sie oder ich?
Sie, ich bringe nur den Kasten mit, welcher die Gebeine aufnehmen soll, und gebe Ihnen außerdem zu bedenken, dass ich kein Christ, sondern ein Moslem bin, der sich verunreinigt, wenn er die Überreste eines Toten anrührt. Ich werde mit Graben helfen, aber die Gebeine haben Sie in den Kasten zu tun.
Er griff in seine Tasche und zog einen Beutel hervor.
Hier gebe ich Ihnen 100 Franken, sagte er. Das andere 100 werden Sie erhalten, sobald Sie morgen fertig sind.
Müller schob die mit dem Gelde ausgestreckte Hand zurück und entgegnete: Behalten Sie für heute die 100 Franken. Ich pflege erst dann den Lohn anzunehmen, wenn ich die Arbeit vollendet habe.
Allah il Allah, Sie sind ein ehrlicher Mann, obgleich Sie ein Christ und ein Spitzbube sind. Erst jetzt bin ich überzeugt, dass Sie mich nicht betrügen werden. Gute Nacht.
Gute Nacht. Der Mann ging und Müller blieb zurück, ganz eingenommen von dem Ereignis, welches sich ihm so unerwartet geboten hatte. Wer hätte das denken können? Er, der deutsche Edelmann und Offizier, hatte sich von einem herumziehenden Gaukler als Leichenräuber engagieren lassen. Das war ebenso undenkbar, wie es einfach gekommen war. Natürlich rechnete er in dieser abenteuerlichen Angelegenheit auf die Hilfe seines Dieners, den er jedenfalls bereits morgen am Vormittage benachrichtigen musste. Denn Fritz allein war es, der die Vorbereitungen treffen und das notwendige Werkzeug besorgen konnte, ohne Aufsehen und Verdacht zu erregen. Nun schritt Müller nach dem Parke zurück. Er musste sich nach dem Häuschen begeben. Dort angelangt, ging er einige Male um das Häuschen herum, um sich zu überzeugen, dass sich niemand in demselben befinde. Dann trat er ein und zog die Tür wieder hinter sich zu. Er brannte die Laterne an, um sich beim Scheine derselben zu überzeugen, dass er sich allein befinde, öffnete die geheime Tür, trat zwischen die Doppelwand und verschloss dann den Eingang wieder. Jetzt stieg er die Treppe hinab und erreichte den Gang. Die linke Hand liegende Tür war fest verschlossen wie das vorige Mal. Er schritt zur rechten Hand in den Gang hinein, steckte aber seine Laterne dabei in die Tasche. Es war ja sehr leicht möglich, dass er sich durch den Schein derselben verraten konnte. Er hatte den unterirdischen Gang genugsam kennengelernt, um zu wissen, dass er keine Fährlichkeiten bot, sondern dass er sich nur an der Mauer fortzutasten brauchte, um ohne Schaden in das Schloss zu gelangen. Freilich ging es im Finstern langsamer, als wenn er sich der Laterne bedient hätte, aber die Zeit war ihm doch nicht lang geworden, bis er an der Erweiterung des Ganges bemerkte, dass derselbe zu Ende sei. Jetzt zog er die Laterne vor und griff zu gleicher Zeit nach der Uhr, um zu sehen, wie die Zeit stehe. Es war gerade Mitternacht. Da war nun freilich keine große Hoffnung vorhanden, den Maler noch zu belauschen, da dieser sich jedenfalls bereits zur Ruhe begeben hatte. Aber dennoch stieg er die Treppe hinan, welche er sich von seiner vorigen Exkursion her sehr wohl gemerkt hatte.